Alright. Also wir haben heute das Thema, bekenne dich zu Jesus. Weil Christ zu sein bedeutet, dass man sich zum Glauben an Jesus Christus als Erlöser, als Retter, Gottes Sohn, Gottes Lamm, an die Kreuzigung und Auferstehung und so, was halt am Kreuz so passiert ist, dass man sich auch dazu bekennt. Irgendwo hat es einmal geheißen, das Christentum wird auch das große Bekenntnis genannt. Und da ist was dran, weil auch die Bibel spricht vom Glaubensbekenntnis. Und dieses Glaubensbekenntnis an Jesus macht einen Menschen zu einem Christen. Also nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche oder Gemeinde oder Organisation, wo christlich vorn dran steht oder irgendwas. Das macht dich nicht zu einem Christen. Sondern Jesus Christus macht einen Menschen zum Christen, wenn man an ihn glaubt und wenn man ihn durch den Glauben auch bekennt. Und das sagt uns auch der Römerbrief in Kapitel 10, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das sind zwei Teile, das Herz und der Mund. Eins alleine funktioniert nicht. Es muss ein Herzensglaube da sein und der Herzensglaube muss sich zumindest durch ein Mundbekenntnis ausdrücken. Es gibt Leute, die machen zwar Bekenntnis, aber glauben eigentlich nicht, funktioniert nicht. Dann war es ja der Lippenbekenntnis, kann aber noch dann kommen, möchte es nicht ausschließen. Und andere, die glauben zwar an Jesus, wissen aber irgendwie nicht, dass man sich dann auch bekennen soll. Dann ist der Glaube auch irgendwo nicht aktiv. Und beides zusammen aber ergibt das Ergebnis, eine neue Schöpfung ergibt ein Christ geworden, ewiges Leben empfangen, Zugang zum Himmel, Zugang zu den Segnungen, das ist dann alles mit in den Bereich integriert. Und dieses Bekennen, das kann beim einen oder anderen vielleicht zuerst einmal ganz im Verborgenen beginnen, wenn er im Gebet betet, dass Jesus sein Herr sein soll, so eine Art Lebensübergabegebet, wie man es nennt, betet ganz alleine in seinem Kämmerlein, so kann es anfangen. Das ist auch gut und super, weil am wichtigsten ist es, dass das Bekenntnis bei Jesus und beim Vater im Himmel ankommt. Aber gleichzeitig oder nachfolgend soll dieses Bekenntnis aber auch dann vor anderen Menschen, vor sogenannten Zeugen gemacht werden, die das bezeugen können, jawohl, der glaubt und der hat sich auch zu Jesus bekannt. Das heißt, es muss ein öffentliches Bekenntnis werden. Dazu gehört auch eine Taufe. Das ist auch ein öffentliches Bekenntnis, weil es sind in der Regel mehrere Leute dabei, die das sehen, dass derjenige an Jesus glaubt und dass er sich auf diesen Namen des Herrn taufen lässt. Also die Taufe ist mit einem Bekenntnis. Und man bekennt sich dabei zu seinem Tod, zu seinem Begräbnis und zu seiner Auferstehung. Man macht das praktisch bildlich durch, aber halt nicht an einem Holzkreuz, sondern eben ins Wasser. Und einfach ins Wasser und dann wieder rauf. Dann ist es mit Jesus begraben und mit Jesus auch auferstanden. Und das ist ein gutes Bekenntnis vor der Welt. Und solche Bekenntnisse geschehen halt meistens in christlichen, gemeindlichen, geschützten Bereichen. Und das ist auch richtig und gut, weil Menschen haben Ängste. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine oder andere hat ein Problem, aber wenn mich da die Leute sehen und warum und auch immer, das, was für Gedanken das da durchschießen. Andere gibt es wieder, die wollen, dass sie gesehen werden. Das sind so die, ha, hier bin ich, was kann ich? Die wollen gesehen werden. Die laden dann auch gleich noch die ganze Verwandtschaft ein, dass sie ja alles sehen. Ist auch in Ordnung und die Menschen sind unterschiedlich. Aber wer dann in solchen Ängsten steckt, der muss halt einfach stückweise diese Ängste überwinden und eine Freimütigkeit entwickeln. Das muss zunehmen, dass ein Mensch sich dann auch traut, sich zum Glauben an Jesus zu bekennen, trotz dass da vielleicht die Angst da sein könnte, was der andere sich da denkt und ob der vielleicht blöd daherreden könnte oder ob mich der dann nicht mehr mag oder sonst was. Kann alles passieren, muss aber nicht. Vielleicht sagt der andere aber auch, hey, genau, was machst du da? Das ist ja super, das möchte ich eigentlich schon lange haben. Kann auch passieren. Also man soll nicht da drin in dieser Angst und Menschenfurcht stecken bleiben, dass man sie auch nur im Verborgenen macht und nur im geschützten Rahmen einer Kirche oder Gemeinde. Man soll auch ein bisschen Stück für Stück sich trauen, sich zu Jesus vor den Menschen bekennen. Und ich habe es letztes Mal gesagt, das ist dann so eine Art Win-Win-Situation, wenn man das macht. Da hast du was davon und da hat auch Jesus was davon. Und der andere, der es hört oder sieht, was du tust oder glaubst, der kann auch noch was dabei verdienen, sage ich mal. Und wenn ich mal zwei Stellen aus dem Matthäus und aus dem Lukas-Evangelium dazu vorlesen kann, da sagt Jesus, Matthäus 10, 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und Lukas 12, 8, ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Also hier haben wir zwei Parallelstellen, die aber nicht ganz gleich sind. Das erste ist gleich, dass der Mensch sich vor anderen Menschen zu Jesus bekennen soll. Und dann bekennt sich auch Jesus zu dem, der sich zu ihm bekannt hat. Und einmal heißt es, bekennt sich Jesus beim Vater zu ihm, zu dem Bekennenden. Und das zweite Mal sagt er, er bekennt sich auch vor den Engeln Gottes zu dem, der sich zu ihm bekennt. Und beides ist gut und wichtig und richtig und super. Jesus, der König, stellt sich zu dir, wenn du dich zu ihm stellst. Und das ist super. Und da, beim Bekennen schenkt er dir das ewige Leben. Weil er bekennt sich beim Vater zu dir und sagt, Vater, der hat sich zu mir bekannt. Ich habe bereits mein Blut für ihn vergossen. Ich habe das bereits in den Himmel, in das Heiligtum gebracht. Das ist ab heute durch dieses Bekenntnis im Glauben jetzt auch gültig. Das heißt, alle Sünden werden vergeben. Jesus tut diesen Job für dich als dein hoher Priester. Und wenn du gesündigt hast, dann bekennt sich Jesus zu dir trotzdem und sagt nicht, oh, der Sünder, jetzt will ich nichts mehr wissen von ihm. Nein, er bekennt sich zu dir, weil er für deine Sünde bereits sein Blut geopfert hat. Und sagt, Vater, ich habe das Opferblut gebracht, ich habe die Strafe, den Tod bereits auf mich genommen. Der oder diejenige geht straffrei aus, bleibt im Segen, bleibt in der Gemeinschaft, weil er oder sie sich bekennt zu Jesus, zu dem Opfer, zu seinem Blut, zu eben diesem Evangelium. Und das Zweite ist, dass Jesus sich als Herr der Heerscharen, und die Heerscharen sind ja die Engel Gottes, da ist Jesus der Herr, der Boss, der Befehlsgeber, der, ja, wie sagt man, der General. Er befiehlt praktisch den Engeln, was sie tun und was sie lassen sollen. Und das ist für uns, die wir uns zu ihm bekennen, eine ganz wichtige und eine feine Sache, wenn der Herr der Heerscharen seine Heerscharen auch zu dir sendet, um dich zum Beispiel aus einer Notsituation zu befreien. Weil er sagt, hey, ihr Engel, derjenige hat sich gerade zu mir bekannt. Der hat den Glauben und er hat sich bekannt und jetzt geht aus, rettet ihn aus der Not, befreit ihn und schlagt seine Feinde in die Flucht. Und wenn Jesus seine Heerscharen lossendet, dann kannst du sicher sein, dass die den Job auch ausüben. Das heißt immer in der Schrift von den Engeln, die sind die Täter seines Wortes. Also die führen es aus, was Jesus ihnen befohlen hat. Und die Engel sind immer stärker und größer als die dämonischen Mächte. Das dürfen wir auch wissen. Nicht, dass jemand denkt, oh je, die Engel kommen, aber sie kommen nicht durch, weil die Dämonen so stark sind. Nein, die sind nicht so stark. Das ist eine Lüge des Teufels, die wir nicht glauben sollen. Also, wenn du willst, dass Jesus dich zu dir bekennt, beim Vater und bei den Engeln, dann sei mutig und freimütig und bekenne dich zu Jesus und zu seinem wunderbaren Evangelium und schäm dich nicht für das Evangelium. Ich meine ja nicht, dass du jetzt von Haus zu Haus gehen sollst wie die Zeugen Jehovas. Und es ist zwar nicht verboten, aber ich denke, dass man da schon auch ein bisschen führen lassen sollen, bei wem, dass man auf offenes Herz und auf offenes Ohr treffen kann, um den Glauben an Jesus zu bekennen. Allerdings schadet es auch nicht, wenn man es jemandem sagt, der nicht offen ist, weil zumindest hat es gehört. Er hat danach nicht mehr die Ausrede, ja, mir hat es ja keiner gesagt. Gesagt muss an jeden werden, in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall. Aber Paulus sagt, Römer 1,16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Also da gibt es nichts zum Schämen, weil das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil für jeden Glaubenden. Und wenn dir die Leute ein bisschen was wert sind, dann ist es gut, wenn man das Evangelium denen weitergibt, weil Gottes Kraft zum Wirken kommt, wenn sie anfangen, es zu hören und zu glauben. Und es wird ihnen zum Heil sein. Darum sollen wir uns nicht schämen und sagen, oh je, was könnte sich der über mich denken? Vielleicht meint er, ich bin ein religiöser Spinner oder sonst was. Die Gefahr besteht natürlich, weil die Leute von einem total falschen Evangelium von den Kirchen versaut worden sind. Wenn man ihnen aber wirklich dieses Evangelium der Gnade nahe bringt, dass der Glaube reicht und nicht die 1000 Gebote, sage ich schon fast, die zu halten sind und die Verdammnis, du bist ja elender Sünder und du hast sowieso keine Chance, weil so wie du lebst, das ist nicht das Evangelium. Weil dann hätte Jesus nicht für die Sünden sterben müssen, dann hätten wir beim Gesetz des Mose bleiben können. Also, man muss sich schon das Richtige des Evangeliums raussuchen, was man den Leuten predigen soll. Nicht ein falsches, verwässertes, verlogenes Evangelium. Weil dem könnte man sich tatsächlich schämen. Also das braucht man nicht, das tun eh zu viele. Wir reduzieren uns da jetzt einmal beim Bekennen und beim Verkünden auf das Evangelium der Gnade. Das ist ein Einstieg, den die Menschen einfach brauchen. Also nicht die Gebote und des Sünderseins den Leuten vorhalten, sondern das vorhalten, dass Jesus für sie, weil sie eben Sünder sind, gestorben ist. Und diese Menschenfurcht, die uns daran hindert, die müssen wir einfach ein Stück weit überwinden, ablegen und uns nicht lang dem Evangelium schämen. Immer mit der Gewissheit, Jesus bekennt sich zu dir. Wenn du dich zu ihm bekennst, zum Evangelium bekennst, zu seinem echten Evangelium bekennst, dann bekennt er sich auch zu dir. Und dann kannst du sicher sein, dass der Segen in deinem Leben immer mehr wird. Der Paulus hat ja an seinen Mitarbeiter Timotheus zwei Briefe geschrieben. Und im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 7 und 8, schreibt der Paulus auch ein bisschen so einen Tipp an den Timotheus. Und er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dann sagt er weiter, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner und so weiter. Wir sollen uns nicht schämen des Zeugnisses unseres Herrn. Also sprich, dem Evangelium nicht schämen. Das ist eigentlich die gleiche Sache, die der Paulus dem Timotheus sagt. Und es ist wichtig, dass man das immer mal wieder hört, weil der Teufel versucht natürlich, die Christen mundtot zu machen. Er versucht, die Leute in Scham oder in Menschenfurcht hineinzudrängeln, damit sie ja dieses Evangelium, das Kraft in sich hat, Menschen zu retten, nicht weitergeben. So werden die Leute nicht gerettet. Das ist dann ein Problem. Stell dir vor, man hätte dir das Evangelium nicht weitergegeben, weil sie sich geschämt hätten oder weil sie Angst gehabt hätten, was könnte irgendjemand sagen, dann wärst du heute nicht errettet, hättest du keinen Zugang zu Gott, zum Gnadenthron, zum Himmel, kein ewiges Leben, kein Erbteil und wärst eigentlich genauso schlecht dran wie die übrigen draußen, die Jesus nicht kennen, die nicht glauben. Und das soll ja nicht so sein. Okay. Und so sollen wir uns diesem Evangelium nicht schämen, auch wenn es vielleicht Schwierigkeiten mitbringt. Das kann schon passieren. Da hat auch der Paulus an den Timotheus weitergeschrieben, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Es kann schon sein, dass es ein bisschen einen Preis kostet, dass dich der eine oder andere ablehnt oder verspottet oder dass du gemieden und verleumdet wirst. Ich will da gar nichts beschönigen. Aber wenn du mit Jesus gehst und weißt, dass er sich zu dir stellt, dann ist das alles nicht so tragisch. Dann toucht es dich nicht im Inneren. Es kann dich vielleicht außen herum ein bisschen schütteln, aber im Inneren wird es dich nicht treffen, wenn du in der Gemeinschaft mit Jesus bist. Er schaut auf dich. Er steht zu dir. Und der Lohn, den du für das Bekennen bekommst, der wiegt bei Weitem das auf, was du vielleicht an Schwierigkeiten einheimst. Lass dich nicht von solchen Schwierigkeiten aufhalten. Ich weiß, dass Jesus immer wieder einmal einen Tag in deinem Leben hat, wo der Lohn kommt. Ein Tag der Abrechnung. Er wird immer wieder mal kommen. Und du kriegst Lohn dafür. Und du kriegst Segen dafür. Und das ist hundertprozentig. Genauso wie diejenigen einen dementsprechenden Lohn bekommen, die nicht an Jesus glauben. Der Lohn schaut halt nicht gut aus. Ne? Das ist das Problem. Und Es gibt da ein Beispiel aus dem Johannesevangelium, wo ein typisches Beispiel für Menschenfurcht. Das ist die Stelle, wo Jesus einen Blindgeborenen geheilt hat. Und dann sind doch die Pharisäer losgezogen und haben die Eltern von dem gefragt, ob der überhaupt ihr Sohn ist und ob der blind geboren wurde. Ich kann es mal kurz vorlesen, Johannes 9, ab Vers 20. Seine Eltern antworteten und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn selber, er ist mündig, er wird selbst über sich reden. Das sagten die Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn selbst. Also typischer Fall von Menschenfurcht. Diese Eltern hätten eigentlich ein Top-Zeugnis gehabt und hätten sagen können, dieser Jesus ist der Sohn Gottes, weil nur Gott kann solche Wunder tun. Und jetzt sieht unser Bub wieder, so ungefähr. Ne? Also die hätten ein Top-Zeugnis gehabt. Aber nein, die Menschenfurcht war größer, weil sie wussten, oh, wenn wir Jesus bekennen, dann werden wir aus der Synagoge ausgeschlossen. Kann ja sein, dass die vielleicht in der Synagoge irgendwie ein bisschen was Besseres waren, eine bessere Position, ein Ansehen hatten, kann sein. Und das wollten ja die nicht unbedingt aufgeben. Und das war ihnen scheinbar wichtiger, als sich zu Jesus zu bekennen. Die Synagogenleben, das war eigentlich die grundlegende Sache der ganzen Gesellschaft zu der Zeit. Und warst du nicht in der Synagoge mit integriert, dann warst du eigentlich schon fast ein Ausgestoßener. Total ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit den ganzen anderen. Und diese Angst setzte ihnen scheinbar gewaltig zu. Aber in Wirklichkeit sieht es so aus, sie haben ihr ewiges Leben damit aufs Spiel gesetzt. Also dieses bei den Menschen gut angesehen zu sein, dabei zu sein, war ihnen wichtiger als die Ehre bei Gott und das ewige Leben. Und das ist dann schon eine happige Sache. Also sehen wir, Menschenfurcht ist da ein großes Problem. Und das Problem, das gibt es heute immer noch. Viele Christen haben das Problem. Und das kennt auch jeder. Wer sagt, das kenne ich nicht, ist ein Ausnahmetalent. Hinter Menschenfurcht steckt natürlich auch oft Zweifel und Unglaube dahinter. Dann hat Menschenfurcht natürlich ein leichtes Spiel und ist vielleicht sogar eine Ausrede, kann auch sein. Ausreden werden ja da viele aufgetischt und erfunden, gerade dass man nicht zu Jesus stehen kann oder soll. Und die meisten Menschen, sie wollen so sein wie all die anderen auch, in der Gesellschaft mit dabei sein, angesehen sein, beliebt sein. Das ist alles so ein bisschen modern und man möchte halt das am besten, dass man ja nicht aneckt. Aber ich sage dir, du wirst anecken, wenn du wirklich Christus nachfolgen willst. Wenn du wirklich ein glaubender Zeuge Jesu Christi bist, dann wirst du irgendwo anecken. Nicht unbedingt, wenn du nicht ein dummer Mensch bist, der die anderen da mit dem Evangelium nur provozieren will, na dann ist es schlecht. Also provozieren ist nicht gut mit dem Evangelium. Aber einfach immer wieder ein Stück von dem losbringen, wenn es gerade passt, ist super. Und irgendeiner wird dann einmal nachfragen, hey, was machst denn du eigentlich, was ist das? Ich möchte das auch wissen, vielleicht macht das auch für mich Sinn, das kann ja sein. Aber nicht einfach nur mit der Mehrheit schwimmen, das ist nicht gut. Weil die Mehrheit schwimmt in der Regel ganz woanders hin, wo wir als Christen nicht hinwollen. Da kannst du mal drüber nachdenken, was die Mehrheit ein wenig so tut und denkt und macht und wo das hinführt. Jesus hat einmal gesagt, von einem schmalen Weg, der ins ewige Leben führt, und von einer breiten Straße, die ins Verderben führt. Da sollte man manchmal wieder drüber nachdenken. Und wenn unser Weg ein bisschen schmal ist, macht nichts. Das Ziel ist auf jeden Fall das Richtige. Ein schmaler Weg, wenn man ihn gerade durchgeht, ist kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Einer nach dem anderen passt wunderbar den schmalen Weg durch. Wenn man natürlich da alles Mögliche betreiben will auf dem schmalen Weg, dann klappt es nicht mehr so recht, was man vielleicht auf dem breiten Weg alles angeboten bekommt. Aber wenn irgendwann der Abgrund am Ende der Straße steht, dann wird es wahrscheinlich problematisch. Okay, also Jesus sagte, Markus 16, 15 und 16, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Eine sehr klare Aussage von Jesus, dieses Evangelium muss der ganzen Schöpfung gepredigt werden, aus dem Grund, dass sie gläubig werden, errettet werden und nicht verdammt werden. So in meinen kurz gefassten Worten. Das ist der Grund. Deshalb sollen sich die Christen diesem Evangelium, durch das sie ja selber auch gerettet wurden, nicht schämen und es nicht ängstlich verleugnen und sich denken, ja, wie stehe ich denn da, wenn ich von Jesus rede? In der Gesellschaft ist so der Gedankengang mehr, ja, das mit dem Jesus, das gehört in die Kirche ein und heraus wollen wir davon nichts wissen. Und genau das ist falsch. In den Kirchen wird irgendwas geredet oder meistens auch wieder von anderen, Maria und Heilige und Liturgien und Streitereien in den religiösen Gesellschaften und ganz wenig über das wahre, wichtige Evangelium. Aber das Evangelium soll allen Menschen gepredigt werden. Und da sind wir als Gerettete, als Christen schon auch ein Teil. Man muss immer unterscheiden. Natürlich habe ich eine Berufung zu einem Evangelisten, eine Dienstgabe. Es ist natürlich noch ganz was anderes als wie jeder normale Christ. Aber zumindest kann jeder normale Christ mit den Leuten, mit denen er zu tun hat, für sie beten und vielleicht einmal den Zeitpunkt erwischen, wann es passt, dieses Evangelium weiterzugeben. Ein Evangelist, der geht dann wieder ganz anders vor und geht anders ran. Ist klar, und ein evangelistischer Dienst, der wird dann auch noch mit Zeichen und Wundern durch die Geistesgabe auch bestätigt, dann geht dann auch die Post besser ab. Das ist mir auch alles klar, aber trotzdem sollen wir uns nicht verstecken. Denk dran, wenn du dich zu Jesus bekennst, bekennt er sich beim Vater und bei den Engeln zu dir. Und es wird immer wieder Situationen geben in deinem Leben, wo du den Dienst der Engel brauchst und wo du vielleicht auch wieder Vergebung brauchst, weil du einen Bock geschossen hast. Und da ist es wichtig, dass Jesus für dich eintritt. Die Verlorenen, unsere Verwandten, Bekannten und Arbeitskollegen und was man halt einfach so für Menschen im Umfeld hat, sollen uns einfach nicht egal sein. Wir sollen für sie beten und wenn es passt, einfach auch die gute Nachricht weitergeben. Und dazu ist es notwendig in der Praxis, dass man die grundlegenden Dinge des Evangeliums, der Gnade, einfach kennt. Und zwar so gut zumindest kennt, dass man sie ein bisschen weitersagen kann. Dass man nicht irgendwelchen religiösen Schrott plötzlich weitergibt. Und da gibt es viele religiöse Leute, die sind da oft sehr eifrig und erzählen, was weiß ich, was alles den anderen. Was eigentlich mehr abstoßend ist, als das gewinnbringend ist. Also wir müssen uns auf das Evangelium der Gnade beschränken. Das brauchen die Leute, das ist Gottes Kraft zu ihrem Heil. Mehr muss nicht sein. Und da kann man Gelegenheiten nutzen, aber die Weisheit soll dir nicht abhanden kommen und lass dich nicht auf irgendwelche langwierigen Diskussionen ein über Nebenschauspielplätze, über Dinge der Offenbarung, die ja sehr beliebt ist bei religiösen Leuten, die Dinge zu bezeugen und schlau zu sein, was noch alles Schlimmes auf uns zukommt und so weiter. Das brauchen wir da nicht. Wir brauchen nur das Evangelium der Gnade, wir brauchen die Botschaft von Jesus und seine Liebe zu uns. Das ist das, was den Menschen letztendlich das Herz aufmacht. Also, geh nicht auf irgendwelche Streitgespräche ein. Ich habe es letztes Mal erzählt, ich habe einen Freund gehabt, der hat dann im Pilzpub sehr massiv evangelisiert. Und nachdem er auch schon einige Pilz gekippt hat, und da sind natürlich riesige Streitereien und sogar mehr Schlägerei rausgekommen dabei. So soll es nicht sein. Also das wäre natürlich schon eine üble Sache. Weisheit brauchen wir dazu. Und wenn jemand das nicht hören will, dann sag halt einfach nichts mehr. Also lass dich nicht auf irgendwelchen dummen Zeug ein. Dann nützt es nichts, dann hilft es halt einfach nicht. Dann gibt es nichts zum Diskutieren drüber. Dann reden wir halt wieder irgendwas anderes. Von mir aus über das Wetter oder über den Fußball oder sonst was. Und das andere ist, also das erlebe ich auch oft, dass Christen mit ihrem Bibelwissen prahlen bei den anderen und ihnen die Bibel mehr oder weniger über den Kopf ziehen. Das ist auch nicht das Richtige. Wie gesagt, weise in aller Ruhe, in aller Freundlichkeit, in aller Liebe, das klare, einfache Evangelium der Liebe Gottes und seiner Gnade. Und dann passt es. Wenn der andere das hören will, dann rede. Und wenn er es nicht hören will, dann lass es einfach sein. Also ähnlich sagt auch der Paulus zum Timotheus wieder, 2. Timotheus 4,2, predige das Wort, das Evangelium Jesu, steh bereit zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Also nicht sagen, jetzt passt es mir gerade nicht. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Also zu jeder Zeit bereit sein, aber mit Weisheit. Und der Paulus sagt einmal im Kolosserbrief, dass die Kolosser für ihn beten sollen, dass der Herr ihm eine Tür des Wortes öffnet, dass er das Geheimnis des Christus weitergeben kann, das Evangelium. Also mit Gebet soll es begleitet sein. Es ist wichtig, damit das alles auch vom Heiligen Geist gemanagt und gelenkt wird. Und er sagt ja, dass er es kund macht, wie er reden soll. Und dann sagt er weiter, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft oder nutzt die gelegene Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also das soll man beten, den Herrn um Weisheit bitten, dass man mit denen, die draußen sind, das sind die Ungläubigen, sind da gemeint, dass wir da mit Weisheit umgehen, dass wir die Zeit ausnutzen, die wir haben, die gelegene Zeit. Und dann soll das Wort in Gnade sein, mit Salz gewürzt. Das heißt, dass ein bisschen ein Pep drin sein soll, dass die Leute auch überführt werden durch das Evangelium, dass sie merken, hoppla, wenn ich jetzt nicht glaube, so in dem Sinn, und nicht mich zu Jesus bekenne, dann bin ich auf Ewigkeit verloren. Also das darf schon mit drin sein. Ja, das ist die Wahrheit. Wenn jemand irgendein Evangelium, so ein verwässertes, sagt, und ja, auf das Letzte werden auch eh alle gerettet, weil Gott ist so lieb, da kommt keiner irgendwo in die Verdammnis, dann hast du gelogen. Dann sagst du praktisch, wenn du dich als Wegweiser siehst, dann sagst du, ja, passt schon, geh noch weiter, du bist richtig dran, und schickst den in die Wüste, wo er irgendwann verhungert und verdurstet. Anstatt dass du sagst, halt, stopp, du gehst in die Irre, da kommst du um, hier ist die Richtung, dort ist die Oase. So sollen wir sein. Wir sollen uns als Wegweiser sehen. Wir sind nicht der Weg, aber wir sind der Wegweiser für die Leute. Und so können wir uns sehen. Wenn der andere sagt, nein, nein, ich gehe trotzdem diesen Weg weiter, okay, dann kannst du es nicht ändern. Du kannst höchstens einmal noch ein bisschen schütteln und sagen, halt, stopp, du bist tatsächlich falsch, je nachdem, wie es passt. Aber zumindest hast du es gesagt, zumindest hast du deinen Arm ausgestreckt, um Wegweiser zu sein, wo es lang geht, das ist der schmale Weg, aber mit Jesus der richtige Weg zum Ziel ist. Und der Paulus hat ja auch gesagt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das heißt also, wir sollen ein bisschen vorbereitet sein und wissen, was ist tatsächlich das Evangelium. Gut, ja, jetzt ist aber das erst einmal Hans Worte, die wir als Bekenntnis geben können. Es gibt aber auch noch eine andere Methode, sich zum Glauben bekennen, und das sind deine Werke, also dein Lebensstil. Dein Lebensstil soll deinen Glauben an Jesus ein Stück weit zumindest widerspiegeln und bezeugen. Wenn du ein liebender, friedlicher, freundlicher, weiser Mensch bist, dann ist das ein gutes Zeugnis. Das sind oft ein besseres Zeugnis als viele Worte. Also zumindest soll dein Leben deine Worte auch bestätigen. Das muss ein bisschen zusammenpassen. Es macht dich unglaubwürdig, wenn du voller Eifersucht, Zorn und Hass und böses Reden bist und den Leute verfluchst und sonst was. Wenn du alle bloß kritisierst und stolz bist, weil du so ein toller Hecht bist, dann zeichnet es dich nicht als Jünger Jesu aus. Und darum musst du das ein bisschen in Einklang bringen, dass dein Leben dieses Evangelium auch in deinem Lebensstil darstellt und spiegelt. Es kann nicht sein, dass ein Christ jeden perversen Witz erzählt, den er irgendwo gehört hat, oder sich die Birne jedes Wochenende vollsauft, an irgendwelchen Betrügereien beteiligt ist und in der weltlichen Gesellschaft Jesus verleugnet. Na, na, ich gehe nicht in Hauskreis. Na, na, das muss eine Fehlinformation sein. Ich gehöre da nicht dazu. Und dann im Hauskreis oder in der Gemeinde recht religiös-christlich tun. Das sind zwei Paar Stiefel, das passt dann nicht zusammen. Und dann ist das, dass Jesus praktisch, wo du ihn verleugnest, auch dich wieder verleugnen wird. Das steht nämlich da auch dabei, wenn man die Stelle in Matthäus und Lukas weiterliest, sagt Jesus, wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Oder wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Also das ist dann schon auch eine knallharte Sache. Jesus macht da nicht ein Kasperltheater aus seinem Evangelium, sondern er macht da schon klare Aussagen. Also sollen unsere Worte ein gutes Bekenntnis sein, aber auch unser Lebensstil. Das muss zusammenpassen. Und vielleicht ist der eine oder andere dann an deinem Lebensstil überführt oder interessiert. Was ist da los mit dir? Warum machst du das anders? Warum funktioniert es bei dir und bei den anderen funktioniert es nicht? Was ist da los? Wie du lebst, spielt eine ganz große Rolle. Und dann kannst du von Jesus erzählen. Du kannst erzählen, du hast gebeten und er hat das Gebet erhört. Du hast vielleicht eine Wunderheilung bekommen oder irgendeine Segnung. Dann hat man wohl wieder was zum Erzählen. Also Zeugnis geben, berichten von Gottes Segnungen ist auch eine wunderbare Sache, um Menschen von Jesus zu erzählen oder sie interessiert zu machen für dieses gute Evangelium. Also lass dich nicht von Satan durch irgendwelche Drohungen oder schlechte Umstände oder sonst was mundtot machen. Weil das will er natürlich. Er will dir die schlechten Dinge vor Augen malen, damit du nichts erzählst, weil wenn nicht alles perfekt ist, kann man ja nichts erzählen. Das stimmt nicht, weil es wird nicht immer gleich alles perfekt sein, aber zumindest die Richtung muss stimmen und du hast was zu erzählen und der Satan muss zurückweichen, weil Jesus wird seinen Engeln als Herr der Herrscharen Befehl erteilen, auf geht's, setzt meinen Zeugen frei. Und da muss ich mich auch immer selber wieder an der Nase fassen, weil am Anfang des Glaubenslebens hatte ich und andere auch viel mehr Freimütigkeit von Jesus zu erzählen. Und da müssen wir wieder ein Stück weit anknüpfen an diesem Bereich. Und dafür habe ich auch mein Büchlein geschrieben, weil das ist nicht mehr ganz eine praktische Möglichkeit, um dieses einfache, klare Evangelium der Gnade weiterzugeben. Weil man hat nicht immer Zeit, dass man jetzt eine halbe Stunde da mit jemandem redet, sondern einfach mal kurz. Und dann, nachher, da kannst du es nachlesen, da steht drin, was du brauchst. Das ist dann die einfachste Möglichkeit. Und ist nicht ein dickes Buch, wo jeder sagt, ah, das will ich ja gar nicht lesen, so lange habe ich nicht Zeit. Oder es ist nicht irgendein billiges Bladel, wo irgendwas draufsteht, sondern einfach das klare Evangelium. Okay, also, so können wir auch Zeugen Jesu Christi sein, mutige Zeugen, freimütige Zeugen mit der Gewissheit, dass der Herr sich zu uns stellt, weil wir uns zu ihm gestellt haben. So sollen wir mutige Zeugen Jesu sein. Mutige und weise Zeugen. Und ich möchte weder euch noch mich irgendwie da unter Druck setzen, sondern einfach bloß ermutigen. Und dann fang an zu beten, dass der Herr dir Gelegenheiten gibt, dass der Herr dir Menschen über den Weg führt, die vielleicht ein offenes Herz haben, die interessiert sind am Glauben und dass er dir auch in dem Moment die Freimütigkeit gibt, zu reden und die Weisheit, das Richtige zu reden. Du musst nur bereit sein. Die Absichtserklärung ist schon mal gut im Gebet und der Heilige Geist wird seinen Teil auch dann dazu tun. Und dann kannst du erzählen, was Gott für dich getan hat. Du kannst von Gebetserhörungen berichten, aber dann bitte schon von richtig guten Gebetserhörungen und nicht Dinge erzählen, die im Normalfall sowieso so gekommen wären. Das macht nämlich unglaubwürdig. Auch wenn es für dich eine Gebetserhörung war, für einen anderen, der jetzt mit dem Glauben noch nichts am Hut hat, ist es dann vielleicht, ja, ein wenig bla bla bla. Erzähle wirklich gute Gebetserhörungen. Wenn es ein Wunder war oder etwas, was nicht normal so geschieht, wie es bei dir geschehen ist, dann ist es ein prima Zeugnis und kann man weiter erzählen. Und Fakt ist, dass jeder Mensch irgendwann Jesus als Herr bekennen muss. Jetzt, wenn man es ihm gesagt, kann er es freiwillig tun, aber irgendwann kann es passieren, dass er gezwungen wird dazu. Wenn er vor dem Richterstuhl Gottes steht, wird er sein Knie beugen müssen und wird bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Das wird auch der Satan tun müssen und seine dämonischen Mächte und Kräfte, weil die Bibel sagt, dass in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, und dass jede Zunge bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist und das Ganze zur Ehre unseres Gottes und Vaters. Und wer bekennt, sagt der Johannes, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Es gibt auch eine Beziehung, die sich da bestätigt und die dann aktiviert wird. Also wenn wir uns bekennen, dann bleibt Gott in uns und wir in Gott. Das belebt letztendlich die ganze Sache des Glaubens. Okay, und jetzt machen wir etwas. Das machen wir eigentlich jeden Hauskreis. Wir machen Lobpreis und das sagt uns der Hebräerbrief. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Und dann kommt, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also wenn wir seinen Namen bekennen, wenn wir ein Loblied singen, der Text eigentlich so im biblischen Sinne passend ist, dann ist es Frucht der Lippen, das heißt, das, was herauskommt, das ist dann Bekenntnis zu Jesus. Also Lobpreis ist nicht bloß, Hauptsache wir haben jetzt ein paar christliche Lieder gesungen, sondern im Lobpreis bekennen wir die Wahrheiten der Bibel. Deshalb achte ich also immer sehr, dass die Texte bibelkonform sind, dass wir da nicht irgendetwas singen. Ich habe jetzt einmal irgendein Lied gegeben, mit Schlips und Krawatte hat es da mal irgendwie geheißen in dem Text. Ich weiß es nicht mehr, weil ich habe das Lied nie gesungen. Das ist nicht mein Lied. Aber das sind die Dinge, die der Feind einfach einschleust in die Gemeinden. Das kann vielleicht ein schönes Lied sein. Aber wenn der Text nicht passt, ist das in den Ohren Gottes kein schönes Lied. Gott wollen wir richtig loben, sodass es passt, sodass es ihm gefällt. Weil wir machen ja nicht Lobpreis, dass es uns gefällt. Es darf uns natürlich gefallen und es soll uns auch gefallen. Aber in erster Linie preisen wir ja ihn. Und ihm soll es gefallen. Und deshalb sollen wir im Lobpreis immer auch unseren Glauben mit hineinsetzen und das bewusst singen, was da der Text aussagt. Und wenn du ein Lied singst, das sagt, Jesus ist der Herr, dann bist du hundertprozentig richtig. Und dann machst du immer wieder neue Bekenntnis zu Jesus, dass er der Herr ist. Und so gibt es eben so viele Lieder mit guten Texten, mit guten Bekenntnissen, aber auch mit anbetenden Bekenntnissen. Und wir bringen Gott ein Opfer des Lobes dar. Lobpreis, Opfer bringen wir, heißt es einmal in einem Lied, ja. Und wir bringen tatsächlich Lobpreis, Opfer. Und da legen wir jetzt los. Halleluja, Jesus, du bist der König. Du bist auferstanden, du sitzt auf höchsten Thron. Wir preisen dich, Jesus, wir bringen dir ein Opfer des Lobes dar. Du bist Herr, Jesus. Du bist König, Halleluja. Du regierst die ganze Welt, Jesus. Und wir feiern dich, Jesus. Wir feiern den Auferstandenen, Jesus. Wir feiern unseren Retter und Erlöser. Wir feiern den, der für uns bezahlt hat. Für den, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Du bist auferstanden und du sitzt auf dem Thron. Der Vater hat dir den Thron gegeben, den höchsten Thron. Du bist mächtig vom Thron aus, Jesus. Vom Gnadenthron aus bist du mächtig, jeden Einzelnen von uns gerade jetzt zu berühren. Mit ausgestreckter Hand jeden Einzelnen zu berühren, in seinem Herzen zu berühren. Seinem Herzen zu heilen, seinem Herzen zu befreien, frei zu machen, Freimütigkeit hineinzulegen, Angst, Menschenfurcht, Blockaden zu beseitigen, Zweifel und Unglauben hinwegzufegen durch deinen Geist, durch den Geist des Evangeliums. Durch den Geist des Glaubens. Halleluja. Du bist mächtig, du bist heilig. Halleluja. In der Auferstehung ist der Tod besiegt. Halleluja. Der Tod ist besiegt. Tod, wo ist dein Stachel, steht geschrieben. Es beseitigt der Stachel. Die Sünde ist beseitigt. Das Gesetz ist beseitigt. Der Stachel des Todes ist beseitigt. Ewiges Leben ist geworden. Durch die Gnade unseres Herrn Jesus. Halleluja. Von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist die Aussage der Bibel. Von Sieg zu Sieg. Ich proklamiere den Sieg Jesu, denn sein Sieg ist auch unser Sieg. Ich proklamiere den Sieg Jesu über alle Umstände, über jeden negativen Umstand. Ich proklamiere den Sieg Jesu Christi, den Triumph der Auferstehung. Und jedes Knie, das sich gegen uns gestellt hat, muss ich jetzt beugen. Jeder Name, der gegen uns gegangen ist, muss sich beugen. Jede Zunge der Feinde muss bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass Jesus Christus unser Herr ist. Weil wir uns zu Jesus bekennen, so muss alles andere sich um uns herum auch bekennen. Danke, Jesus, du hast es getan. Es geht um dich, Jesus. Wir ehren dich, Jesus. Dir gebührt die Ehre, Jesus. Wir bringen dir ein Opfer des Lobes dar. Wir bekennen deinen Namen, Jesus. Wir bekennen, dass du Herr bist vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Wir bekennen, Jesus Christus ist Gottes Sohn in Fleisch gekommen, ist Herr der Herren und König aller Könige, Herr der Herrscharen, unser Erlöser, unser Retter, unser Heiland, Jesus Christus, unser Freund, Halleluja, Jesus Christus, unser Bruder, Halleluja, Jesus Christus, der Herr, Jesus Christus, der Herr, danke, Jesus Christus allein ist Herr, Halleluja, es gibt keinen Zweiten, es gibt keinen Anderen, es gibt keinen Besseren, Halleluja, es gibt keinen Besseren, es gibt keinen Anderen, Jesus Christus allein ist Herr. Danke, Jesus. Und so setzen wir jetzt den Heiligen Geist frei, den er uns gegeben hat. Setzen die Gnadengabe Gottes frei, den Heiligen Geist, den jeden Einzelnen erfüllt, erfüllt an Geist, Seele und Leib. Erfüllt mit Heiligen Geist, bis zum Überfluss. Und es sollen Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Und das setzen wir frei, weil der Heilige Geist das Leben in uns ist. Setzen die Ströme lebendigen Wassers frei. Ströme lebendigen Wassers. Heilende Ströme, Segensströme, freisetzende Ströme, Ströme der Herrlichkeit Gottes, freigesetzt im Namen Jesu Christi. Alle Zweifel und alle Unglaube wird beseitigt, jede negative Erfahrung und die Menschenfurcht wird beseitigt durch den Lebensstrom des Heiligen Geistes. Noch mehr in Jesu Namen, noch mehr, noch mehr. Freimütigkeit wird freigesetzt. Freimütigkeit, Jesus zu bezeugen. Freimütigkeit, Jesus zu bezeugen, den Herrn der Herrscharen zu bezeugen, den Erlöser und Retter zu bezeugen. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du dich zu uns gestellt hast. Dort schon am Kreuz hast du dich zu uns bekannt. Als du dein Blut in den Himmel gebracht hast, hast du dich zu uns bekannt. Für uns hast du das getan. Nicht für dich in erster Linie, sondern für uns hast du es getan. Aber du siehst Frucht deiner Leiden. An uns siehst du die Frucht, was es gebracht hat, dich ans Kreuz heften zu lassen, zu leiden. An uns hast du die Frucht, Jesus. Herr, wenn wir das Wort weitergeben und Menschen sich bekehren und gerettet werden, dann wird die Frucht zu deiner Ehre einfach immer mehr. Frucht zu deiner Ehre. Lobpreis und Ehre gehört dir, Jesus. Und alle Feinde, die sich gegen uns gestellt haben, müssen sich jetzt beugen, Knie beugen und bekennen, Jesus Christus ist Herr. Jesus Christus ist Herr über jedem Einzelnen von uns. Alle Mächte müssen zurückweichen. Und die Mächte Gottes, die Engel Gottes, sind freigesetzt. Dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst an all denen, die das Heil erben. Und wir haben das Heil geerbt. So sind sie uns zum Dienst, ein siegreicher Dienst, die Täter seines Wortes, ausgesandt, um für uns zu streiten, um für uns zu kämpfen, um uns die Segnungen herbeizubringen. Noch größere Kraft. Der Fluch ist auf Jesus gefallen. Die Strafe lag auf ihm und zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Lobpreis und Ehre unseren Herrn. Lobpreis und alle Ehre unserem Herrn. Dürft auch jeder von euch selber für seine Sache jetzt beten. In dieser Atmosphäre der Salbung betet. Oder legt euch selber auch die Hände auf, wenn ihr irgendwo krank seid oder Schmerzen habt. Legt euch die Hände auf, setzt die Kraft frei. Die Kraft ist da. Der Heilige Geist ist da, die Gabe Gottes ist uns geschenkt. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, guter Heiliger Geist. Und jeder Umstand muss sich beugen und zum Guten sich wenden. Jedes Werk des Teufels gegen irgendjemand von uns gerichtet, erkläre ich jetzt für zerschmettert, für zerstört, für weggewaschen im Namen des Herrn, in dem Namen Jesu. Friede ist uns geschenkt. Friede an und innerhalb unserer Grenzen. Gnade ist geworden. Die Gnade ist geworden. Die Herrlichkeit des Herrn ist mitten unter uns. Empfangt noch mehr. Eine stärkere Kraft. Noch mehr. Eine stärkere Kraft der Herrlichkeit. Empfangt Gnade um Gnade. Gnade um Gnade. Gnade bricht das Joch des Gesetzes. Gnade bricht die Fessel. Gnade bricht das Joch. Gnade ist geworden. Freiheit ist geworden. Die Gnade hat dich frei gemacht. Freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Freigemacht, vollkommen freigekauft. Vollkommen freigekauft. Du hast Christus angezogen. Du hast seine Gerechtigkeit angezogen. Du bist Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Halleluja. Gnade ist geschenkt worden. Gerechtigkeit ist dir geschenkt worden. Gott ist treu. Seine Gnade hört niemals auf. Sie ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu.